Es ist was Schönes, solch einen Sonntagmorgen in der Gegenwart unseres Herrn zu beginnen. Er schenkt uns diesen Tag. Und ich will Sie grüßen mit einem Wort, wo der Apostel Paulus beschreibt, was uns als Christen wichtig ist, wie man uns selber einschätzen soll. Und da sagt er, dafür halte uns jedermann. Für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern. Ich meine immer, dass sie Erfolg haben, aber das steht nicht da. Von den Haushaltern erwartet man, dass sie für treu befunden werden. Das wollen wir sein, dem Herrn treu. Wir wollen ein Lied singen von der güldenen Sonne, das schöne Morgenlied, die güldene Sonne 346. Und wir singen die ersten beiden Verse und dann die Verse 5 und 6. Gott danken für die Gabe unseres Lebens. Lieber himmlischer Vater, in diesen Sommertagen soll das Lob aus unserem Munde nicht verstummen. Und wir wollen dir danken, dass wir heute leben dürfen, dass dieser Tag dein Tag ist und jeder Atemzug ein Wunder deiner Güte. Du hast uns aus vielen Engpässen immer wieder heraus errettet. Hast uns hindurchgeführt durch viel Not und immer wieder Leben geschenkt. Du hast uns den Tisch gedeckt mit Lebensmitteln, die Fülle. Wir haben Frieden in unserem Land. ganz unverdient. Und du steckst uns auch Menschen in den Weg, denen wir begegnen. Jetzt, Herr, hilf uns, dass wir unser Leben begreifen als Dienst für dich. Und gib uns heute Verständnis, was du uns neu sagen willst. Wecke uns auf, dass wir hören können, wie ein Jünger hört. Und dass wir nicht bloß Hörer sind, sondern Täter werden, die es umsetzen. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns belastet und auch bekümmert, auch an Schuld und Übertretungen und Fehlern, dass du es uns vergibst. Wir wollen dir danken, dass du gekommen bist, zu suchen und selig zu machen, das, was verloren ist. Amen. Bitte, komm mit, komm mit. Philipper 2, wenn Sie aufschlagen von Vers 5 bis Vers 11. Paulus hat ja mit dieser Gemeinde eine ganz enge Verbundenheit gehabt und er weist darauf hin, wie unsere Gesinnung, also schon unsere ganze Denkungsart, unsere Wunschwelt, der von Jesus entsprechen soll. Und wenn Sie das jetzt nochmal hören, werden Sie merken, das ist im Grund, man sagt, diametral entgegengesetzt. Total auseinander, da muss man lernen. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, oder wie Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, nicht die Figur eines Zehnkämpfers bei der Olympiade, sondern das wäre Erniedrigung Jesu gewesen. Der Körper eines Turners, wohlgeschmeidig und schön, sondern die verachtete Gestalt, die Jesus auf sich nahm. War den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus, der Verachtete, von Menschen verspottete Jesus Christus, der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dürfen wir euch nochmal bitten, ihr lieben Ringeisens.
Wie es schon angeklungen ist, haben Sie ja bestimmt auch schon einiges von der Olympiade mitgekriegt und wie sich da ja, die Wettkämpfer ins Zeug legen. Und das Lied greift ein Gedanke auf, den wir uns immer mal wieder auch sagen müssen, dass wir es lernen müssen, unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Und das muss man scheinbar auch trainieren. Man muss auch üben, Lieder richtig zu singen. Wir haben das gemerkt, wir haben auch ein bisschen zu wenig trainiert, vor allem bei dem ersten Lied. Aber was uns wichtig ist, auch in unserem Hauskreis, dass wir uns das immer wieder zusagen, dass wir lernen, unsere Sorgen ganz auf ihn zu werfen.
Dein Lebenswasser strömen über mich hin. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du befiehlst und jeder Sturm beruhigt sich. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. Lebens, nimm die Herrschaft ein. Halt mich fest und mach mich heil, denn ich bin dein. Nimm den Stolz und treibe Angst und Zweifel fort. Zieh mich ganz in deine Liebe schützenden Ort. Lass ihn alles dir sein, nur in seinen Armen wirst du heil und rein. Nimm ihn auf, er macht dich frei zur selben Zeit. Du regierst und lebst mit ihm in Ewigkeit. Heilige Sturm beruhigt dich, alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. Jesus, Vater, Heiliger Geist. Jesus, Vater,
wir singen nun miteinander, Sollt ich meinem Gott nicht singen, 232. Ich bin immer so dankbar, dass unsere Organistin, die Frau Rieker, so beweglich ist. Ich will immer gern auch ein bisschen bunte Vielfalt in unserem Gottesdienst. Und sie hat ganz spontan gesagt, dass sie mal meinen Wunsch erfüllt und die alte süddeutsche Melodie zu diesem Lied singt. Ich weiß immer nicht, die Mollmelodie klingt mir immer so ein bisschen nach Traurigkeit. Und in der Schweiz, in Süddeutschland, wird seit vielen Jahren, auch im letzten Jahrhundert schon, die andere gesungen. Jetzt sagt einer, da habe ich keine Vorlage. Und deshalb dachte ich, singen wir einfach einen Vers mehr. Singen wir schon von Vers 4 bis Vers 7, singen wir 4 Verse von diesem Lied. Soll ich meinem Gott nicht singen, dieses herrliche Loblied von Paul Gerhardt. Und wer es nicht kann, ich denke, da finden Sie leicht hinein, die singen sich sehr leicht.
Musik.
das hat ja so gut geklappt, dass wir nächsten Sonntag nochmal das Lied singen und dann noch die anderen Verse. Die Lieder von Paul Gerhardt, ja, die meisten in unserem Gesangbuch, die nächste Gruppe ist dann Philipp Friedrich Hiller, die nächstgrößere Gruppe, noch vor Lutherliedern. Die sprechen uns deshalb so an, weil Paul Gerhardt sehr depressiv war. Der hat das Wunder Gottes erahnt, wenn er morgens wieder sich erheben konnte, das freundliche Angesicht Gottes schauen und dort Kraft beziehen. Und das ist auch eine große Hilfe für alle Leute, die mit Schwermut kämpfen. Das Lied schwingt dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele, warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Der hat es gekannt. Und wie man durch den Blick aufs Liebesangesicht Jesu herauskommt aus den grauenhaften Fesseln der Angst. Nun haben wir heute den Predigtext aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Das ist im Neuen Testament Seite 261. 1. Petrus 4. Petrus, den kennen wir als Jünger und Apostel Jesu, der eine Ermahnung gibt an junge Christen, die noch gar nicht so lange zum Glauben gekommen waren. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Im Altluther hat es geheißen, ohne Murmeln. Das ist, wenn man so hinter vorgehaltener Hand über die Gäste murrt. Schön. Die Bibel ist immer praktisch und anschaulich. Und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes oder der verschiedenen Gnadengaben Gottes. Jeder hat ein Charisma, der Jesus folgt, im Glauben steht, eine Gabe, die ganz eigen ist für ihn und mit der er Gott verherrlichen kann. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heute Nacht geht die Olympiade zu Ende. Es waren ja spannend, großartige Wettkämpfe. Man könnte viel erzählen über die Superleistungen, die dort erbracht wurden. Mich bewegt eigentlich jetzt an so einem Schlusstag nur, wie viel tausend Athleten aus aller Welt gehen enttäuscht nach Hause, traurig. Von denen spricht niemand. Und die sagen, ach, ich habe mir es ja doch so beim Hinflug vielleicht ein bisschen erträumt, wie das ist, wenn ich doch oben auf dem Treppchen stehe, ganz oben. Es ist ja eigentlich nicht möglich von der Leistung her. Man kann sich das ja vorher ausrechnen, aber es gibt ja immer wieder so einen Ruck manchmal und so eine Superleistung, wo selbst Athleten sagen, ich weiß nicht, wie das kam, dass ich sowas vollbringen konnte. Und so träumt sicher doch jeder, dass alle Kameras auf ihn gerichtet sind, dass die Mikrofone ihm entgegengestreckt werden, dass er um Interviews gebeten wird und dass in allen Ländern der Welt sein Name bekannt wird. Oben auf dem Treppchen stehen, das ist der Traum. Aber nicht bloß beim Sport. Manche sagen ja beim Sport, es ging nicht um Siegen. Ich habe das selber oft auch jungen Leuten gesagt, aber ich habe gemerkt, dass verlogen war. Natürlich geht es beim Sport um Siegen. Man lügt ja manchmal junge Leute doch ein bisschen an. Also, und dann sagt man, mitmachen ist alles. Nein, nein, nein. Es ist die Ehre eben sehr, sehr viel und das Wichtige. Und nicht bloß beim Sport, sondern im ganzen Leben. Und das wissen Sie. Beim Abi ist eben doch wichtig, ob einer ein Preis hat oder durchfällt. Soll doch nicht sagen, mitmachen war alles. Hat Spaß gemacht, war schön. Und wenn Sie im Geschäft sind, dann wollen Sie Erfolg haben. Und wer in der Wirtschaft tätig ist, der muss Umsatzsteigerungen haben. Und wenn er sieht, dass sein Konkurrent 25% plus hat, dann freut er sich nicht, wenn er rote Zahlen schreibt. Also im Leben geht es doch darum, ich will doch was leisten mit meinem Leben. Ich will was tun. Auch bei den Politikern. Vergesst das nie, wie mal ein Politiker sagte, nachdem ich nicht mehr wiedergewählt wurde, es war ganz knapp, ich traue mich nicht mehr auf die Straße, ich kann den Menschen nicht mehr in die Augen sehen, ich schäme mich. Dabei haben die Leute ihn vielleicht nicht gewählt, weil sein Wahlplakat nicht so gut war wie das andere. Es sind oft ganz äußere Motive, es war ja gar keine Kritik vielleicht. Wie das Menschen wehtut, ich habe es nicht geschafft, ich habe mein Ziel nicht erreicht, ich bin nicht ganz oben. In der Kunst, es nützt doch nichts los, wohl dem, der malt, dass er Freude dran hat. Der andere will doch was leisten, er will doch bekannt werden, er will doch gerühmt sein. Und darum bringen wir alle uns auch selber unter tüchtigen Stress. Wir müssen ja in unserem Leben unsere Ziele hochsetzen und sagen, ich möchte doch was Großes fertigbringen. Die jungen Leute, die sagen das manchmal ihren Eltern vielleicht erst im Trotz. Ihr sollt mal sehen, dass ich nicht ein Versager bin. Wartet mal. Da haben sie geheim ein Ziel. Eines Tages muss mein Vater kommen und neidisch auf mich blicken. Traum. Und es ist bitter, wenn man seine Ziele nicht erreicht. Wie viele sind es eigentlich, die oben auf dem Treppchen stehen? Schon bei den Athleten waren es nur ganz wenige aus den vielen Tausend. Und im Leben, wer ist denn da? Viele werden ja wieder mit Schimpf und Schande vom Treppchen runtergejagt nachher. Im Leben, beim Ruhm und im Erfolg. Was ist eigentlich falsch? Nicht das ist falsch, was wir so gern meinen, dass das Leben uns nicht gegeben hat, was wir verdient haben. Gucken Sie sich mal in Ihrem Bekanntenkreis um. Jeder von Ihren Bekannten ist im Leben nicht richtig auf die Wertung gekommen, die er eigentlich selbst erwartet hat. Jeder ist enttäuscht vom Leben. Sagt, mir ist eigentlich übel mitgespielt worden. Da liegt eine Wunde, viele reden nicht darüber. Und viele sagen, das ist das in meinem Leben so Schlimme. Ich sage aber nicht, das ist schlimm, dass wir nicht das erreicht haben, was wir uns erträumt haben, sondern schlimm ist, dass wir solche Ziele haben. Schlimm ist, dass wir so viel Ehrgeiz haben. Das hat uns der Teufel ins Ohr geflüstert, der Verführer, der schon den ersten Menschen ins Ohr geblasen hat und gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr. Und jetzt müsst ihr bloß, und da träumt man, jetzt kann ich meinem Leben eine ganz große Bedeutung geben, wenn es nur gestimmt hätte, sein wie Gott. Wissen Sie eigentlich, wie Gott ist? Als er seinen Sohn in die Welt geschickt hat, hat er ihn als Sklavenknecht geschickt. Jesus hätte ja auch in die Welt kommen können als Goldjunge, als Sportathlet. Dann hätten die Leute von Nazareth vielleicht genauer hingesehen und hätten Jesus nicht hinausgestoßen. Er kam als der Verachtete und Erniedrigte. Jesus hat nie einen Titel erworben, nie eine Ehre von Menschen überhaupt akzeptiert. Er hat nichts in diesem ganzen Leistungsgefüge der Menschen gewollt. Er hat es bewusst abgelehnt und hat es als einen ganz bösen Irrweg bezeichnet. Ich möchte Ihnen nichts wegnehmen von dem Erfolg, den Sie haben. Sie dürfen sich daran freuen, wenn es Ihnen in den Schoß gefallen sein soll. Sie verstehen, was Jesus uns wichtig machen will. Das Dienen, das in unserer Zeit sowieso überhaupt gar nicht mehr im Sprachgebrauch vorkommt. Vielleicht in altertümlichen Wendungen, über die man lächelt, weil es heute um die Selbstverwirklichung geht, um eine Größe zu entfalten. Und da erlebt man so viel Enttäuschung. Und Jesus hat nie von dem gesprochen, von meiner Selbstverwirklichung, sondern dass er gekommen sei als ein Knecht, als ein Sklave, der für die Minderwertigsten der Minderwertigten sein Leben opfert und dienen will und sein Leben verströmt für andere, für die, die für die meisten Menschen gar nicht mehr von Bedeutung sind. Er wurde gering, schwach, unansehnlich. Das ist die Art Jesu. Steht einmal in der Offenbarung, das ist jetzt wichtig, dass die Ältesten vor dem Thron Gottes Kronen haben. Das dürfen Sie wissen, dass uns unser Herr einmal in der Ewigkeit Kronen geben will. Er will uns krönen. Er macht uns nicht fertig. Er will uns krönen, er will uns ehren. Aber in der Ewigkeit steht da, Offenbarung 4, wenn Sie es mal nachlesen, dass diese Ältesten ihre Kronen zu ihren Füßen werfen. Und sagen, das Lamm, der Gekreuzigte, der Schmachvolle, der Erniedrigte, Mann vom Kreuz mit den Wundmalen und der Dornenkrone, der ist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Lob und Anbetung. Die Ehre gehört ihm, dem Verachteten, dem von Menschen verachteten Jesus. Probieren Sie es gar nicht, Jesus für die Welt attraktiv zu machen. Vielleicht sind Sie oft in der Versuchung und meinen, Sie müssen den Menschen heute Jesus als den tollsten Könner vorstellen, dürfen Sie nicht. Jesus hat ganz bewusst diesen Weg gewählt. Er wurde verachtet, schwach, niedrig und arm. Und jetzt will ich heute darüber predigen, was es heißt für unser Leben. Nur das Dienen macht unser Leben reich. Nur das Dienen macht unser Leben reich. Und zwar das Dienen mit der ganz unangenehmen Wendung und Bedeutung, dass ich für andere lebe und mein Leben für andere verströme. In unserer Zeit ist das im Grunde gar nicht mehr zu transportieren. Wenn ich sowas heute Ihnen zurufen will, dann bin ich mir doch bewusst, dass das heute in unserer Zeit so entgegengesetzt ist, wo jeder sagt, ich habe doch ein Recht darauf, für meine Gefühle zu leben, dass ich meine Lust verwirkliche, meine Lebenskraft, ich darf doch auch nach mir selber einmal fragen und selber möchte ich Mensch sein, so wie ich will. Der Petrus, der uns das Ganze hier niedergeschrieben hat, hat ja in seinem Leben auch anders gedacht. Es ist ja interessant, dass Christen, Jesus-Jünger, gar nicht anders denken als die Welt. Vielleicht meinen wir das immer. Es wird ja die nette Episode erzählt, wie einmal diese Jesus-Jünger zu ihm kamen und sagen, Herr Jesus, ich mach mal dein Büro. Ich werde dein Generalstabsleiter. Und ich werde der Manager in deinem Volk. Ich mach das. Und haben sie miteinander gestritten, wer wohl die obersten Managerämter ausfüllen kann. Und Jesus hat ganz ärgerlich sie zur Rede gewiesen. Das gibt's nicht. Im Volk Gottes gibt's kein Management. Und da gibt's auch keine Leitungsämter. Nur einer kann Leiter sein, wer am tiefsten sich hinunterbeugt. Der Diakonos ist, der Diakon, der Diener. Und dem müssen wir ein wenig nachdenken, was das eigentlich meint. Was heißt denn dienen? Das heißt doch, dass man der Schuhabstreifer für andere wird. Dass die anderen einen hin und her schubsen. Merkwürdig. Das ist festhalten. Vom Evangelium her ist der Dienst die einzige Möglichkeit zu einem glücklichen, erfüllten Leben. Vielleicht haben Sie noch mal einen kennengelernt. Unsere lieben Diakonissen, die so äußerlich noch demonstrieren, dass ihr ganzes Leben bis hin zum Geld, das sie verdienen, ein Verzicht sein soll. Nicht als Opfer. Als ein Geschenk der Lebenserfüllung, aber nicht bloß für Diakonissen, für alle Menschen. Der Dienst für andere, die Hingabe, da steht ein Wort, das wir heute immer gerne mit einem anderen modernen wiedergeben. Die Amerikaner haben das so gebraucht. In den zurückliegenden Jahrzehnten haben sie die ganze Tätigkeit auch der sogenannten Laienchristen unter diesem Wort zusammengefasst, unter der Stewardship. Wir sind Stewards. Kellner, Aufwärter, Sie kennen doch die Stewardessen in den Flugzeugen. Ich bin schon ab und zu in Flugzeugen unterwegs gewesen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Steward sitzen gesehen, außer in der kurzen Landephase, wo er aus Sicherheitsgründen sitzen muss. Das steht immer.
Aber im zwölfstündigen Flug oder wenn er sitzt, sieht es niemand. Es ist einer, der da steht und sagt, was kann ich für die Passagiere tun? Einer, der sein Leben als Opfer versteht und dem es Freude macht, wenn es den Leuten schmeckt und wenn er seine Kästen bringt, wo das Essen drin ist, dann hat er Spaß daran und sagt, hoffentlich schmeckt es Ihnen gut. Brauchen Sie noch was? Wollen Sie noch was zum Trinken? Ich möchte Sie doch bedienen. Die schönste Entfaltung des Lebens, nicht bloß bei Jesus, sondern ist bei allen, die in seinen Fußstapfen gehen. Wenn Sie sich fragen in Ihrem Leben, wo kann ich mit meinem Leben anderen dienen? Wo werde ich gebraucht? Und jeder hat Gnadengaben empfangen, ganz andere. Oft meine ich sogar, dieser Platz hier auf der Kanzel ist gar nicht der entscheidende Platz. Und das, was Sie tun, in der Pflege eines Familienangehörigen, vielleicht einer Mutter, der Sie einen Liebesdienst tun in den letzten Monaten Ihres Lebens. Eine Gnadengabe Jesu, wenn Sie das tun. Einen Besuch, wo Sie jemand aufrichten, wo Sie einen Schwachen oder Schwermütigen betreuen und Zeit für ihn haben. Wo sind Ihre Gnadengaben? Sie werden erfüllt durchs Dienen. Sie werden doch nicht erfüllt durch das, was Sie in Ihre Taschen sammeln. Wir müssen es doch jetzt am besten wissen, wo wir seit vielen Jahren in so einem materiellen Überfluss leben. Wir sind doch nur die Verwalter, die Haushalter. Für eine kurze Zeit hat uns Gott Dinge angetan. Was können wir mit dem machen? Ich möchte jetzt die Sparkassenangestellten unter uns nicht auf die Palme bringen, aber ob es auf dem Konto gut angelegt ist im Blick auf künftige Inflationen, das ist die Frage. Was machen Sie mit Ihrem Geld, mit Ihrem Besitz? Was machen Sie mit all dem, was Sie zusammengehäuft haben, wenn es nicht zu einem Dienst für andere wird? Ihr schönes Auto, das Sie sich kaufen können, wie kann ich es gebrauchen, dass es ein Dienst wird für andere, wo ich einem anderen damit Freude machen darf? Erschütternd, dass sich bei uns als Christen auch so gern der Machttrieb regt, dass wir meinen, man lebt davon, dass man viele Güter hat. Und dann verstehen wir das nicht, dass nicht der Ehrgeiz und die Privilegien und die Rechte und die Anerkennung und die Ehre unser Leben erheben. So, wenn Sie mal auf Ihr Leben zurückblicken, sagen, es war eigentlich das Schönste, da habe ich einem Menschen Gutes tun dürfen. Vielleicht in Ihrer Berufslaufbahn, irgendwo am Rande. Was haben wir die Gewichte falsch gesetzt? Vom Dienen her kommen, das ist doch das Leben, das Jesus für seine Jünger vorbildlich macht. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann rede bitte so, dass es Gottes Wort ist. Nicht das Hin- und Herreden, sondern ruf doch etwas Gewisses in die Welt hinein. Wenn du etwas tust, so wie es unsere Mitarbeiter tun, im Waldheim, in der Gruppenbetreuung oder beim Schälen der Kartoffeln in der Küche, dann tu es aus der Kraft, die Gott darreicht. Da ist ein Geschenk da, weil Gott durch diesen Dienst verherrlicht werden wird. Das ist eine ganz große Sache, dass dieses Dienen die mächtigste Evangelisation Gottes in unserer Welt ist, die seit 2000 Jahren läuft. Da haben Sie schon die Liebe Christi an Menschen spüren dürfen. Und Sie dürfen sie weitergeben. Das Zweite, was wichtig ist, mir geht es jetzt um Ihr Leben, wie man es richtig intensiv leben kann. So heißt heute unser Thema. Ich brauche ein Ja Gottes zu meinem Leben. Ich brauche ein Ja Gottes zu meinem Leben. Das ist oft schwierig, weil Sie alle in schwierigen Lebensumständen leben. Besonders die, die dann von der Krankheit schon auch ihrer Kraft beraubt sind. Im Alter wird es immer wieder schwierig. Deshalb fängt ja der Petrus an und sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Es ist alles nur begrenzt. Der Urlaub. Ist immer ein bisschen wehmütig, wenn der erste Tag vom Urlaub schon verbraucht ist. Manche, die leben bloß so rum, im Wehmut, auch schon wieder ein Tag vorbei. Und jetzt nur noch 4 Tage und so. Sie können natürlich an einem heißen Tag einen kühlen Trunk trinken. Sagen Sie bloß noch halb voll. Nicht? Das geht auch nach. Es hat alles ein Ende. Das ist ja so schade, dass es nichts gibt, was auf Dauer befriedigt. Ich fürchte, dass wir alle am meisten davon gefährdet sind, dass wir uns an irdische Güter binden, dass wir unsere geistlichen Lebenskräfte verlieren, weil wir uns zerarbeiten in einer Fülle von Dingen, die doch unser Leben nicht reich machen. Müssen wir wieder überlegen, was ist eigentlich vorrangig wichtig? Da heißt es, seid nun mäßig und nüchtern. Mäßig und nüchtern. Die Tatjana Goritschewa, die aus der Sowjetunion kam und dort in den schweren Jahren der kommunistischen Verfolgung zum Glauben an Christus kam, die hat ja immer wieder, wenn sie im Westen war, so eindringlich gemahnt. Wenn ihr nicht den ganzen Tag über die Verbindung mit Gott im Gebet aufrechterhaltet, werdet ihr verführt an euren Seelen durch die Vielfalt der Güter, die euch betören. Und was hat sie uns geraten? Zu beten. Genau das ist das, was der Petrus sagt. Seid mäßig und nüchtern zum Gebet. Was ist ein Gebet? Viele meinen, das Gebet sei nur, dass man zu allem Überfluss noch ein paar Dinge bei Gott erbitten darf. Gott als der große Versandhauskatalog, wo man noch ein paar Dinge bestellen kann, die uns noch fehlen zum äußeren Glück. Ja, vor ein paar Tagen in dem schönen Oswald Chambers Buch gelesen, wo er sagt, Beten ist Arbeit. Und die meisten Christen beten so wenig, weil sie nicht arbeiten wollen, weil sie faul sind. Ihr müsst eure Lebensaufgaben im Gebet mit Gott durchbeten und dann merkt ihr gleich, dass ihr beten müsst, Herr, dein Wille geschehe. Und dann wird es euch schon sauer, eure Lebenswünsche vor Gott zu opfern und sie auch daraufhin zu prüfen, ob sie mit dem Willen Gottes überhaupt übereinstimmen. Das heißt doch mäßig und nüchtern sein zum Gebet. Aber umgekehrt ist das so befreiend, wenn ich weiß, aus dem Gebet heraus, Gott will etwas mit mir. Ich habe etwas neu entdeckt beim Beten. Gott hat mir Aufgaben zugewiesen. Und jetzt auf einmal merkt man, Gott hat mir auch die Aufgabe zugewiesen, dass ich vielleicht früher in Rente gehe und meine Mutter pflege. Oder ein Ehemann, der eine kranke Frau durchträgt und nicht als Opfer, sondern als Gottesdienst, mäßig und nüchtern zum Gebet. Ich kann das Ja Gottes über meinen Lebensabschnitt nur entdecken, wo ich frage, Herr, was willst du jetzt mit mir? Wo brauchst du mich? Wo ist meine Berufswahl? Wo sind meine Lebensentscheidungen? Ich will das doch vor dir prüfen. Ich will doch in deine Ordnung hineinkommen und möchte entdecken, was du mit mir vorhast. Und dann auf einmal merken wir, dann ist das ja nicht bloß irgendetwas, so wie man es gerne ein. Was machst du nur solche Dinge? Ihr lieben Hausfrauen, lasst euch doch das nicht von den anderen heinreden, dass es nur Hausfrauendienst ist. Jeder Dienst, den ich tue, egal wie ihn die Welt einschätzt, ist ein Dienst zur Ehre Gottes, so wie es am Ende heißt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde, durch Jesus Christus. Sie müssen ein Ja zu Ihrer Lebensführung haben. Sie müssen sich frei machen von diesem Ehrgeiz, auf dem Treppchen zu stehen. Sondern Sie müssen sagen, ich will mein Leben finden und ich will intensiv das Leben, wozu Gott mir die Gaben gegeben hat. Und da will ich Gott damit preisen. Ich brauche dazu keine Bestätigung von Menschen und keinen Beifall und keine Ermutigung. Ich will das Leben, was er vorhat. Seid mäßig und nüchtern zum Gebet. Prüfen Sie sich unterm Gebet, dass Gott Sie leitet und Sie die Aufgaben des Lebens, die Gott Ihnen stellt, nicht versäumen. Da kann man so schrecklich schuldig werden, dass man vor lauter Träumen von großen Dingen das Alltägliche versäumt. Wissen Sie, es ist auch unter uns Christen oft so, dass man die Welterweckung sucht und den Nachbar im Nebenhaus vergisst oder den Kranken vor der Tür. Es ist gar nicht wichtig, vom Großen zu träumen, wenn man das Naheliegende nicht tut. Seid mäßig und nüchtern zum Gebet. Aus dem Gebet heraus kriege ich ein Ja zu meiner Lebensführung und darf auch Großes von Gott erbitten, auch seinen Segen. Und noch das Letzte, was ich da herausgreifen will. Also wir sprachen zuerst davon, dass das Dienen mein Leben reich macht und dann, ich brauche ein Ja zur Lebensführung, es kommt aus dem Gebet. Ohne Liebe geht es nicht. Das Evangelium ist immer viel einfacher als wir das so weitergeben. Wir machen eine ganz komplizierte Sache daraus. Und Jesus hat gesagt, zur Lebenserfüllung ist das nur wichtig. Lieben. Ja, bloß lieben. Petrus setzt noch hinzu, lieben. Und da heißt beständige Liebe, untereinander eine beständige Liebe, die, das ist eine Liebe, die nicht aufhört, die ununterbrochen weitergeht. Man will kaum drüber reden, weil da werde ich am meisten schuldig, an der Liebe. Es ist ja heute große Mode, dass eine Fülle von Konzepten angeboten wird, wie man eine Gemeinde lebendig machen kann. Findet ein Riesenkongress wieder in Hamburg statt und da werden Modelle vorgestellt wie 10.000. Korea gibt es einen, da hat sogar 800.000 Gemeindeglieder. Ich weiß nicht, wie man das machen kann in unserer kleinen Kirche, aber wissen Sie, es gibt viele tolle Ideen. Und ich halte immer von diesen ganzen Methoden sehr wenig. Weil ich denke, die biblischen Methoden sind die besten und auf die kommt es an. Und da steht da die Liebe. Und wo Liebe ist, da werden die Menschen angezogen, das ist wie die Fliegen auf den Honig gehen und so. Also einfach schön, da muss man gar nicht mehr viel tun, Liebe. Und jetzt bitte ich Sie einfach auch mit mir zu überlegen, was kann man denn da tun? Gar nichts Besonderes, sondern bloß das offene Herz haben für einen anderen. Das andere spüren, ich bin nicht besser als Sie. Das ist ja gemeint mit der Liebe, die die Menge der Sünden abdeckt. Wir wollen nie so tun, als ob wir andere verurteilen, sondern wir sind Leute, die zusammengebrochen sind über unseren Versäumnissen und die sind die schlimmsten. Wir wissen, dass wir in unserem Leben zu allen schrecklichen Untaten fähig wären, wenn nicht Gottes Güte uns behütet hätte. Und das sollen Menschen spüren, die zu uns kommen, dass wir nie über sie auch nur etwas Kritisches sagen wollen, sondern dass wir sie lieb haben. Auch wenn ihr Leben zerbrochen ist, auch wenn sie gescheitert sind, auch wenn sie hier und da von Menschen schlimm verurteilt werden, bei uns sollen sie es nicht sein, weil wir Jesus-Jünger unter unserer Schuld leiden und die schreit gen Himmel und die wird nur durchs Blut Jesu gesühnt. Und wir wissen von der wunderbaren Vergebung, wo nimmer geredet wird von dem, was geschehen ist. Das ist das Geheimnis der Attraktivität einer Gemeinde, die Liebe. Als Kinder haben wir das andere gut verstanden, wenn die Mutter gesagt hat, kehr da schnell auf. Und dann haben wir auch gewusst, man muss den Teppich bloß hochheben, dann kann man den Dreck unter den Teppich kehren. Und das macht man ja heute in unserer Gesellschaft dauernd, das schon sprichwörtlich ist. Man kehrt die Dinge unter den Teppich. Das ist nicht gemeint in der Bibel, dass man die schlimmen Dinge einfach übergeht, sondern da, wo die Vergebung Jesu in der Mitte steht in unserem Leben, hat man ein Herz für Menschen. Für Menschen, die gerade durch den Kakao gezogen werden, die verurteilt sind, über die alle anderen den Stab brechen, hab untereinander inbrünstige Liebe, eine Liebe, die von Herzen kommt und die den anderen annimmt. Und dann ist von der Gastfreundschaft die Rede, die ist heute weithin aus der Mode gekommen. Die meisten Leute meinen, sie wären einmal gastfrei, wenn sie zu Hause aufgeräumt hätten. Ich kann gerade niemand empfangen, ich habe nicht aufgeräumt. Das ist das große Missverständnis. Laden Sie die Leute bitte in eine unaufgeräumte Wohnung ein, dann ist Gastfreundschaft da. Das heißt, unser Leben ist eben so, wie es ist. Wollen Sie zuerst die Sofakissen noch mit dem richtigen Touch ins Eck setzen oder wie wollen Sie es denn machen? Nehmen Sie doch Ihr Leben mit. Wir sind doch Menschen mit unseren Fehlern. Bei uns war es so befreiend, wie wir entdeckt haben, auch wenn Gäste von weit her kommen. Und dann essen wir heute Mittag auch noch eine Suppe. Es reicht doch. Sie sollen doch bei uns nichts anderes lernen als das, was wir sonst haben. Wir laden Sie dort teilzuhaben. Und was wir machen. So wie wir sind. So wie wir sonst gekleidet sind. So wie wir sonst machen. Seid gastfrei. Seid offen. Und wollt nicht eine Schau vor. Zieht doch keine Schau vor anderen ab. Öffnet euch für den anderen und seid da. Ist doch gar nichts Kompliziertes, wo wir umeinander Anteil nehmen. Es geht um das erfüllte Leben, intensiv in der Spur Jesu leben. Es geht nicht um Privilegien, um Ehre und um Macht. Es geht nicht um Ämter. Zu einem Leitungsamt in der Gemeinde Jesu ist nur einer fähig, der das lebt. Der Diakonos ist, der Diener, der Diakon. und bleibt, der das intensiv lebt mit der Liebe. Es sind lauter Stiche heute gegen mich selber, ich bin mich selber getroffen. Und vielleicht trifft es bei Ihnen auch, so ist schön, wenn man sich selber drunter stellen kann unter dieses Wort Gottes. Aber dass unser Leben, unser kurzes, begrenztes Leben, ist nahegekommen, das Ende aller Dinge. Wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Genutzt werden kann fürs Allerwichtigste, fürs Schönste im Leben. Wie ich dienen darf für meinen Herrn. Dienen an Menschen. Beten darf. Das, was wichtig ist und vorrangig ist. Und lieben darf. Bloß lieben. Dann ist schon alles gesagt. Amen. Das ist Hillerlied. Seelen, lasst uns Gutes tun. 512. Herr Jesus Christus, dein Dienst war so groß auch in unserem Leben. Du hast alle Ablehnungen, alle Feindschaft von uns ertragen und bist uns nachgegangen. Es ist uns leid, lieber Herr, dass wir ein so enges und selbstsüchtiges Herz haben. Und du musst uns erweichen mit deiner Liebe. Wir stehen in spannungsvollen und schwierigen Lebensverhältnissen, du hast uns unter komplizierte Menschen hineingestellt. und willst, dass wir dort dienen, in unseren Familienbeziehungen unter Kollegen und Nachbarn und Freunden, oft auch in schwierigen Generationen, die sich nicht verstehen. Und wir wollen ganz neu lernen, dass nicht die großen Ämter die wichtigen sind, sondern dort, wo du uns die Gnadengaben gibst, die Gaben, die aus deiner Vergebung kommen, wo wir lieben können und geduldig sein können und nicht zurückgeben. Herr, wir haben oft versagt. Und das wollen wir vor dir aussprechen und dir danken, dass du uns vergibst. Lass keinen Schaden daraus entstehen. Du hast mit einer unendlichen Liebe Menschen zu dir gezogen. Gib uns deine große Liebe ins Herz, dass das Menschen spüren, dass wir nicht billige Sprüche darüber machen, sondern dass wir Menschen lieben können. Auch die, die wir heute treffen, denen wir heute begegnen, auch die, die uns auf die Nerven fallen. Segne uns auch als Gemeinde, auch dass keiner sich jetzt ausgeschlossen fühlt, sondern dass wir als dein Volk dir dienen dürfen und dass aus unserem Leben du verherrlicht wirst. Wir denken ganz besonders auch an die, die nicht unter uns sein können, weil sie alt und krank sind. Kehre auch bei ihnen ein. Du kannst auch diese Krankenzeit zu einer Segenszeit machen. Darum bitten wir dich. Wir danken dir auch für die Bewahrung in der ersten Waldheimwoche. Gib auch den Mitarbeitern Kraft für die Aufgaben und lass du viel Frucht entstehen aus dem großen Dienst und Einsatz, der dort geschieht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Wir feiern im Anschluss das Abendmahl. Wir können es immer, wenn ein zweiter Gottesdienst ist, nicht vor dem Altar feiern. Darum feiern wir es heute hier am Altar, weil das immer wieder welche wünschen. Und hier gleich im Anschluss kommen Sie vor und dann feiern wir das Abendmahl miteinander. Im Anschluss ist jetzt auch gleichzeitig schon zum Abendmahl das Treffen für Newcomer, die neu unter uns sind, in den letzten Wochen vielleicht dazugestoßen sind. Wenn Sie ganz unverbindlich einfach mal sagen wollen, mal kennenlernen, was gibt es da drüben jetzt im alten Pfarrhaus, das ist Gebäude Nummer 14 da vorne, die Tür offen, ihr macht da noch einen Zettel oder was, in erste Türe links, da ist so ein Sitzungszimmer, da kann man noch ein paar Minuten zusammen sein und die haben, glaube ich, noch eine Tasse Kaffee und so. Eine nette Begegnung. Ich lade Sie einfach ein, benutzen Sie es doch und lernen Sie unsere Gemeinde ein bisschen kennen. Wir freuen uns sehr. Zum Opfer will ich etwas sagen. Ich habe etwas erfahren, was man gar nicht publizieren kann. Nordkorea leidet unter einer unwahrscheinlichen Hungersnot. Es gelingt ganz wenig nach außen, weil dieses Regime sich total abgeschlossen hat. Und dieses Regime ist auch ganz empfindlich gegen jede Form von Kritik. Und wenn ich das jetzt sage, will ich gar nichts weiter dazu sagen, als dass ich Menschen getroffen habe, die das ermöglichen können, einheimische Leute, Christen, die seit Monaten sehr viele Lebensmittel in Nordkorea verteilen und dort sogar ein Jesuszeugnis dabei geben. Viele dieser Hilfen werden ja sonst immer nur an die Regierung in den Kasernen, sondern hier wird es wirklich verteilt bis zum Schluss an die Bedürftigen, weil wir das nicht veröffentlichen wollen und nicht veröffentlichen können. Wir wollen uns auch von Hilfe für Brüder daran beteiligen. Wollen wir heute unser Opfer dafür geben. Es ist erschütternd in diesem Land, in dem wir nicht wissen, wie viele Christen es noch gibt. Wo wo der Besitz von Bibeln schon ein kriminelles Verbrechen ist. Es ist das schlimmste Land der Christenverfolgung. Ist durch eine Hungersnot, mir sagte einer, der dort dabei war, Hunderte von jungen Leuten lagen in der Straße, im Sterben. Und es ist schön, wenn man gerade immer wieder weiß, wie Gott es möglich macht, dass Hilfe ist. Es ist ganz merkwürdig, aber unter dieser Auflage, dass nicht viel darüber gesprochen wird, sonst verlieren die auch noch die Einreise. Und dann sind wir erst recht dran. Deshalb behalten Sie es in Ihrem betenden Herzen und freuen Sie sich daran, dass Gott Möglichkeiten und Mittel hat. Und dass wir die Hände füllen dürfen. 1 Kilogramm Weizen kostet 50 Pfennig, wo die es aufkaufen und wir dann in großen Waggons ins Land gebracht und durch diese Christen bis zum Schluss verteilt. Ganz herzlichen Dank für Ihr Mittragen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.